die Folien ja gelesen, da war auch noch eine Übung. Ich weiß nicht, ob Sie die gemacht haben. Und wenn ja und es hätten sich irgendwelche Unstimmigkeiten ergeben, dann soll jetzt noch mal Gelegenheit geben, darauf eine Rückmeldung zu geben oder eine Frage zu stellen. Genauso gut haben Sie jetzt noch mal die Möglichkeit, im Rückblick an das erste Kapitel noch einige Rückfragen zu stellen, wenn sich die für Sie so ergeben haben. Falls nicht, würde ich einfach fortsetzen. Gibt es also noch Fragen zum ersten Kapitel der Vorlesung? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich anfangen mit Kapitel 2, Friedensbemühungen zwischen Staat und Religion. Ich hatte gezeigt, dass Religionen friedensfähig sind unter bestimmten Bedingungen und ich habe auch die Bedingungen genannt, unter denen eine Religion friedensfähig ist. Wie wird nun aus einer friedensfähigen Religion eine friedliche Religion? Das heißt, ich hatte ja im ersten Kapitel gesagt, eine friedensfähige Religion ist nicht eine Religion, die nur zufällig friedlich ist. Jetzt kehre ich das um und sage, eine friedliche Religion ist eine, die die politischen Bedingungen der Friedensfähigkeit auch realisiert. Friedensfähigkeit heißt noch nicht friedlich zu sein. Also jetzt die Frage eben, unter welchen Bedingungen wird dann eine Religion auch friedlich, wenn sie in ihrer Anlage friedensfähig ist. Eine friedliche Religion ist dadurch geprägt, dass ihr Beitrag zum Frieden verlässlich ist. Dass man sich also darauf verlassen kann, dass sie friedlich ist. Und eine Religion ist friedlich, wenn wir uns darauf eben verlassen können, dass sie auch etwas zum Frieden beiträgt, das heißt zur freien Kooperation unter Partnern, um das gesellschaftliche Leben zu fördern. Ganz interessant ist, dass es hierzulande ein großes Misstrauen gegen den Islam gibt und interessanterweise auch unabhängig von der Flüchtlingskrise. Ich muss jetzt mal ein bisschen hier das verschieben, damit ich ein bisschen Licht habe hier auf meinem Pult. Ich zeige Ihnen mal einige Meinungsbilder in Deutschland zum Islam. Entnommen habe ich das einem Artikel der Zeitschrift Forschung und Lehre. Dieser Artikel ist schon ein bisschen älter, vielleicht 3 Monate alt. Da hat sich die Meinung zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung noch etwa die Waage gehalten. Das heißt also etwa 50% der Bevölkerung waren der Meinung, dass die Bundesregierung das richtig macht, während 50% der Meinung waren, dass sie das falsch macht. Inzwischen hat sich es deutlich verschoben. Die Mehrheit der Deutschen, etwa 80%, sind der Meinung, dass die Bundesrepublik das falsch macht. Wir können trotzdem das erstmal zur Kenntnis nehmen, um zu sehen, dass die Ablehnung der Deutschen gegen den Islam also offenbar nichts mit der Flüchtlingspolitik zu tun hat. Also selbst unter diesen günstigen Umständen, dass etwa die Hälfte der Bevölkerung der Meinung war, dass die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung richtig gewesen ist, ist das Ablehnungsverhältnis gegenüber dem Islam sehr stark. 84% der Bevölkerung ist der Meinung, dass der Islam die Frau benachteiligt. 75%, dass der Islam an Althergebrachten festhält. Und 68% meinen, dass Muslime oder dass der Islam eine fanatistische und radikale Religion sei. Dagegen westliche Werte, Nächstenliebe 12%. Das heißt nicht, dass Islam wirklich so ist, sondern das heißt, dass Menschen in Deutschland denken, dass der Islam so ist. Nächstenliebe meinen gerade mal 12%, dass das im Islam eine Rolle spielt. Wohltätigkeit gerade mal 11%. Das ist übrigens ganz interessant, weil die Wohltätigkeit eine der 5 Säulen des Islam ist. Und Offenheit, Toleranz gerade einmal 5%. Sie kennen die Aussage, der Islam gehört inzwischen zu Deutschland, des ehemaligen Bundespräsidenten Wulff. Stimmen Sie dieser Aussage zu oder nicht? Ganz interessant, wie das aussieht. Und zwar unabhängig von den Altersstufen wird das weitgehend abgelehnt. Der Islam gehört also für die klare Mehrheit der Deutschen nicht zu Deutschland. 63% sagen nein. Und wenn Sie eben sehen, wie das sich hier auf die Altersabschnitte verteilt, sehen Sie, dass zwar schon die Jüngeren eher weniger Ablehnung haben, aber trotzdem immer noch über 50%. Ja, bitte.
Die Aussage, der Islam gehört zu Deutschland, ist vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Jemand anders hat es anders gemacht. Der hat gesagt, welcher Islam gehört zu Deutschland? Und damit gehört mit Sicherheit nicht der saudische Islam zu Deutschland.
Ja. Die Frage ist, ob die Bundesbürger, die dazu befragt worden sind, diese Differenz überhaupt kennen. In dieser Pauschalität ist das erstmal jetzt gefragt worden und in dieser Pauschalität ist es auch beantwortet worden. Und das muss man natürlich, wenn man eine Vorstellung vom Islam hat, auch entsprechend auch dann eine Antwort geben. Und dann ergeben sich eben solche Ergebnisse. Ja? Was aber eben signifikant sich daran zeigt, ist, dass es eben weitgehend unabhängig vom Alter ist, ob Menschen diesem Satz zustimmen oder nicht. Und interessanterweise auch ist es weitgehend unabhängig von der politischen Zugehörigkeit oder von der politischen Sortierung. Wenn Sie also hier die vier großen Parteien, die wir in Deutschland haben, AfD war damals, als die Umfrage durchgeführt wurde, noch keine große Partei, dann sehen Sie, dass vielleicht bei den Grünen immerhin noch ein relativ hoher Anteil meint, dass der Islam zu Deutschland gehört. Allerdings ist es auch da eine Minderheit, während sie in allen anderen Parteien, interessanterweise auch bei den Linken, eben eine große Ablehnung vorfinden im Hinblick auf die Frage der Integrationsfähigkeit des Islam für Deutschland. Man scheint zwar schon in der muslimischen Religion Motive zu finden, dass der Islam nicht einmal friedensfähig ist. Es gibt auch in der Theologie entsprechende Aussagen und Artikel. In der Zeitschrift für evangelische Ethik hat Klaus Beckmann vor einigen Jahren die Ansicht geäußert, der Islam sei nicht rechtsfähig. Das heißt, er könne sich an das bundesdeutsche Recht nicht anpassen, weil er nämlich die Ordnungen Gottes immer über die Staatsgewalt stelle. Und damit kann man dem Islam grundsätzlich nicht trauen, wenn er zeitweise ja die Staatsordnung unterstützt. Das heißt also, wenn Sie heute muslimische Vertreter in Deutschland hören, die sich zu Menschenrecht und Menschenwürde bekennen, dann sagt eben Beckmann, ist das höchstens eine zeitweise Koalition mit dem deutschen Recht, aber man kann dem nicht grundsätzlich trauen. Ein Zitat von Beckmann: Ein Gottesrecht im Sinne der Scharia steht parlamentarischer Gesetzgebung, Gewaltenteilung und individuellen Grundrechten zwangsläufig feindselig gegenüber. Ob das so ist, werde ich in dieser Vorlesung kurz in einem Exkurs aufzeigen bzw. an einem Beispiel untersuchen. Arnulf von Schelia, ein Theologe aus Münster, hat auf diesen Artikel von Beckmann geantwortet, das gelte ja auch vom Katholizismus, dass er das Gottesrecht über das staatliche Recht stelle. Und ein Zitat von Schelia: So wird in der römisch-katholischen Theologie zu Recht viel Wert auf die Menschenwürde gelegt, zugleich sperrt man sich zum Beispiel im Bereich der Sexualmoral gegen die mit ihr verknüpfte Selbstbestimmung. Was ich an den Themen Homosexualität zeige, an den Themen Abtreibung oder auch am Thema der Sterbehilfe. Von Schelia benutzt dieses Argument, um Vertrauen gegenüber dem Islam zu erzielen. Also zu sagen, wenn ihr doch dem Katholizismus traut, der eigentlich auch das Gottesrecht über das staatliche Recht setzt, dann müsstet ihr doch auch im Analogieschluss dem Islam trauen. Faktisch allerdings verschärft Schelia mit seinem Argument das Misstrauen gegen andere Religionen, auch gegen das Christentum. Es gäbe ein Spektrum von Auslegungen politischer Freiheiten bereits im Christentum, das man auch den Muslimen zugestehen müsse. Zugleich sollte man deswegen der Funktionsfähigkeit demokratischer Meinungsbildungsprozesse vertrauen, in die ja auch der Islam integriert werden könne. Aber genau dieses Argument kann man genau umgekehrt benutzen. Man sollte nämlich mithilfe dieses Arguments nur dann dem Islam vertrauen, wenn man auch dem friedlichen Charakter des Christentums vertraut. Es sind aber durchaus Zweifel angebracht, ob das Christentum selbst eine verlässlich friedliche Religion ist. Das Vertrauen von Schelias in die Attraktivität demokratischer Prozesse klingt dann aber blind. Er sagt dann, es wird schon klappen. Genauso wie wir den Katholizismus domestiziert haben im demokratischen Deutschland, schaffen wir das auch mit dem Islam. Oder aber von Schelia denkt an einen wehrhaften Staat. Dann geht es also nicht um die demokratischen Prozeduren, sondern es geht gerade darum, sich zu schützen gegen Kämpfe oder gegen Widerstand gegen diesen Staat. Also ein wehrhafter Staat, der gerade noch rechtzeitig merkt, wenn seine Macht durch religiöse Interessen ausgehöhlt wird. Das Vertrauen in den Staat, das von Schelia hier offenbar hat, wäre also kein Vertrauen in die Attraktivität demokratischer Meinungsbildungsprozesse, sondern es wäre ein Vertrauen in die Kontrollmacht des Staates. Vertrauen spielt in einer solchen Äußerung eine wesentliche Rolle, um den Frieden einer Religion zu ermessen. Ich sagte ja, friedlich ist eine Religion, wenn sie verlässlich ist. Das heißt also, wenn man ihr vertrauen kann, dass sie friedlich ist, wenn sie also vertrauenswürdig ist. Vertrauen allerdings ist eine kommunikative Kategorie. Vertrauen ereignet sich zwischen Kommunikationspartnern. Deswegen kann auch der Frieden auf unterschiedlichen Ebenen stabilisiert werden. Er kann allerdings auch auf unterschiedlichen Ebenen gefährdet werden. Das Misstrauen des Islam könnte darauf beruhen, dass die Weltanschauung des Islam der politischen Gerechtigkeit widerspricht. Das Misstrauen in Deutschland gegen den Islam könnte allerdings auch darauf beruhen, dass der Islam zu Unrecht verdächtigt wird, dass die Deutschen also eine falsche Ansicht haben über den Islam, jedenfalls mehrheitlich. Das Misstrauen gegen den Islam könnte auch darin liegen, dass innerhalb des Islam selbst verschiedene Ansichten vorliegen, die sozusagen keine Autorisierung erfahren, wo man also nicht wirklich weiß, wofür steht denn jetzt der Islam? Das ist im Grunde auch Ihr Einwand jetzt gewesen. Oder eben viertens, wenn man einen solchen immanenten Pluralismus des Islam hat, dann kann keine Entscheidung herbeigeführt werden, welche Anschauung es dann hat. Und das heißt aber dann auch, dass der Staat da auch nicht helfen kann, welche Form des Islam wirklich gelten soll. An dieser Stelle möchte ich gerne einen Exkurs einfügen und Ihnen eine Theologie vorstellen, eine theologische Ethik von einem Reformtheologen des Islam, von dem Münsteraner Islamtheologen Murnad Kochide aus seinem Buch Scharia, der missverstandene Gott. Es handelt sich dabei um eine Skizze einer theologischen Ethik, wie sie Kochide entwickelt. Es ist nicht nur eine Rekonstruktion, sondern es ist auch eine Konstruktion, also eine Weiterentwicklung dessen, was für ihn muslimische Ethik sein könnte. Das möchte ich Ihnen kurz vorstellen, weil es auch eine Reaktion darstellt auf die Meinung, die die meisten Deutschen gegen den Islam haben. Sie werden allerdings auch erkennen, dass ich in diesem Entwurf, obwohl ich ihn wirklich für sehr anschlussfähig halte, auch etliche kritische Anfragen habe. Man muss der Fairness halber sagen, dass dieses Buch keine fertig ausgereifte ethische Grundlegung ist, sondern es handelt sich hier um eine Skizze, die er entwickelt. Das Problem, mit dem sich Kochide zunächst mal beschäftigt, ist, dass eben die islamische Ethik vielen Vorurteilen ausgesetzt ist, und zwar von zwei verschiedenen Richtungen. Das eine Vorurteil kommt aus den westlichen Gesellschaften selbst, wonach eben der Islam Rigorismus bedeutet. Eben genau das, was wir vorhin gelesen haben, wie die meisten Deutschen über den Islam denken. Also zum Beispiel, dass die Scharia, also das muslimische Recht, sich mit der Menschenwürde nicht vertrage, oder dass die Scharia Frauen unterdrückt. Das sind so die klassischen Vorurteile, Vorurteile will ich gar nicht sagen, das sind so die klassischen Behauptungen, die man im Westen gegen den Islam hat. Das andere Vorurteil kommt von den Muslimen selber. Nämlich, die der Meinung sind, laut Kochide, Es komme vor allem im Islam darauf an, Gesetze und Vorschriften äußerlich einzuhalten, und diese Religion würde das ganze Leben im Grunde juristisch regeln. Also wenn die Frau Kopftuch trägt, dann ist ihr Leben schon in Ordnung. Völlig egal, wie sie sozusagen innerlich sich dazu verhält, dass sie das Kopftuch trägt. Und gegen beide Vorurteile richtet sich dieses Buch. Und daraus entsteht eben so etwas wie eine Skizze muslimischer Ethik. Dieses Buch ist zunächst mal eine Information. Das heißt, es ist eine Einführung in den Islam und eine Einführung in die muslimischen Quellen der ethischen Lebensführung. Darüber hinaus allerdings setzt sich Kochide von bestimmten muslimischen Traditionen ab. Das heißt, es ist auch eine Position, die er im Vergleich zu anderen muslimischen Traditionen konturiert. Er verfolgt also ein eigenes Konzept. Aus beiden Gründen ist es für unsere Vorlesung von Interesse. Dieses Buch ist übrigens leicht geschrieben, das kann man so in einem durchlesen. Es richtet sich auch an interessierte Laien, man muss also nicht mal Theologe sein, um das gut zu verstehen. Ich werde jetzt in meiner Darstellung Kochides Einführung nur insoweit wiederholen, wie sie für seine ethische Grundlegung von Bedeutung ist. Also ich möchte rausschauen, was ist denn eigentlich seine Position. Die Informationen, die er gibt, werde ich weitgehend beiseite lassen. Also ich werde zum Beispiel weitgehend die Frage beiseite lassen, wie sich der Koran zu den anderen Traditionen und Quellen der ethischen Entscheidungsfindung verhält. Die Quellen der islamischen Ethik sind diese fünf, wie die zu gewichten sind, das lasse ich erstmal beiseite. Mir geht es erst wirklich darum, wie eigentlich Kochide sich dazu verhält. Aber eben die Quellen der islamischen Ethik sind diese fünf, der Koran selbst, was sagt der Koran, wie wir uns verhalten sollen. Dann die Sunna, das sind Texte, die nicht im Koran stehen, die aber dem Propheten Mohammed zugeschrieben werden nach bestimmten Regeln. Das heißt, wenn es bestimmte Ohrenzeugen gegeben hat für einen Ausspruch von Mohammed, dann gelten die als sunnitische Quellen und sind damit auch in gewisser Weise autorisiert. Eine dritte Quelle ist der Konsens, also wenn sozusagen die muslimischen Gelehrten sich einig sind in einer bestimmten Frage, dann gilt dieser ethische Anspruch auch als berechtigt. Der Analogieschluss, also wenn Sie eine bestimmte Regel haben, die einen Konsens erzielt hat, haben einen ähnlichen Fall, von dem Sie noch keine Regel haben, dann können Sie über Analogieschluss sagen, wenn das gilt, dann muss es in dem Fall so ähnlich gelten. Und natürlich die Interpretation, also das heißt die Interpretation der Quellen, auch das gehört dazu. Ich lasse das weitgehend beiseite, das ist nur eine kurze Information. Mir geht es nämlich vielmehr darum, eben die Ethikkonzeption von Kochide selbst herauszuarbeiten. Meine These ist, dass seine Ethik weitgehend individualethisch aufgebaut ist und deswegen massive sozialethische Lücken hat. Und das hat meines Erachtens damit zu tun, dass es eine Reaktion ist darauf, dass es in der Tradition der islamischen Ethik genau umgekehrt ist. Dass also die muslimische Ethik eigentlich in allererster Linie eben ein juristisches Verständnis von Normativität eben entwickelt. Also bestimmte Dinge gelten, weil das so Gesetz ist. Und um das abzuwehren oder zurechtzurücken, entwickelt er eben genau einen individualethischen Zugang zur Ethik und vernachlässigt dabei aber genau die sozialethische Perspektive, die ja trotzdem wichtig sein könnte, auch wenn man gegen ein solches juristisches Missverständnis des Islam vorgehen möchte. Ich möchte also untersuchen, ob seine individualethische Sicht zum grundsätzlichen normethischen Umgang passt, nämlich dass Normen dadurch Geltung verdienen, dass sie den muslimischen Quellen entnommen werden und damit einer bestimmten Hermeneutik, also einem bestimmten Verständnis, wie man Schriften auslegt, die einer bestimmten sozialen Lebensform entstammt. Also eben nicht dem individuellen Leben, sondern einer bestimmten sozialen Bewegung, nämlich der muslimischen Lebensform. Also wie verhalten sich der Islam als soziale Lebensform von vielen Menschen zu der individualethischen Ausrichtung bei Kochide? Und wie verhält sich dann der Mangel an Sozialethik in Kochides Ethik dazu? Kochide wendet sich vor allem in seinem Buch gegen eine muslimische Doppelmoral. Diese Doppelmoral besteht für ihn darin, äußerlich Rituale und Sitten einzuhalten, aber sich nicht um sein Inneres zu kümmern. Er hat da so ein, vielleicht erstmal das Zitat: Niemand würde auf die Idee kommen, einen Muslim, der zwar regelmäßig betet und fastet, jedoch üble Nachrede betreibt, als nicht praktizierend zu bezeichnen. Das findet er eben hochproblematisch. Oder ein anderes Zitat: Muslime sollten sich in erster Linie Sorgen über ihre innere Vollkommenheit machen. Das ist eine innermuslimische Kritik. Und diese innermuslimische Kritik hat interessanterweise einige Parallelen zu der innerchristlichen Kritik, die Martin Luther gegen die katholische Kirche seinerzeit erhoben hat. Ebenso wie Martin Luther die befreiende Botschaft des Evangeliums herausgestellt hat gegen ein System der Angst, wie es damals in der katholischen Kirche üblich war, empfindet Kochide unsere Beziehung zu Gott gestört, wenn wir sie über die Kategorie der Angst definieren. Und er meint eben, dass die meisten Muslime, wenn sie praktizierend sind, vor allem sich von Angst leiten lassen, sie könnten gegenüber Gott sich falsch verhalten. Und Kochide wendet sich entschieden dagegen, Menschen den Glauben abzusprechen, weil man sich inhaltlich unterscheidet. Auch Martin Luther hat der Kirche ausschließlich erlaubt, im Namen Gottes zu sprechen, wenn sie Vergebung zusagt. Also die Kirche durfte nicht nach Luther jemanden verurteilen, aber sie durfte im Namen Gottes Vergebung zusagen. Ansonsten verbirgt sich Gott nämlich dem menschlichen Urteil. Und ebenso kritisiert Kochide das Ausmaß der Anmaßung, für Gott zu sprechen und über Menschen zu urteilen und gewissermaßen für Gott Entscheidungen zu sprechen. Weitere Ähnlichkeiten zu einer evangelischen Ethik. Es gibt so etwas wie eine Ecclesia Invisibilis, also eine unsichtbare Kirche im Islam. Die Idee der unsichtbaren Kirche ist eben genau aus dem Satz geboren, den ich eben dargestellt habe, dass Martin Luther gesagt hat, wir haben kein Recht, andere Menschen zu verurteilen, weil wir nicht in der Position Gottes sind. Wir können allerdings im Namen Gottes Vergebung zusagen, weil wir durch das Christusereignis wissen, dass Gott gnädig ist. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass wir im Hinblick auf die Frage, wer gehört denn eigentlich zur wahren Kirche oder wer ist ein echter Christ, wer ist ein wahrer Christ, uns dazu enthalten haben. Es gibt also eine unsichtbare Kirche, das heißt, wir können nicht an Menschen, an ihrem Verhalten erkennen, ob sie wahre Christen oder richtige Christen oder überhaupt Christen sind. Und so ein ähnliches Verständnis hat eben Kochide auch im Hinblick auf den Islam. Muslime haben sich nach Kochide dem Urteil zu enthalten, ob andere Muslime auch gläubig sind. Und daraus folgt eben, jeden Muslim auch anzuerkennen als Muslim, wenn er sich zum Islam bekennt. Die zweite Ähnlichkeit ist, dass man einen kritischen Umgang mit seinen Quellen hat, einen nicht fundamentalistischen Umgang mit seinen Quellen. Genauso wie Martin Luther sagt, dass wir die Bibel nach ihrem Geist zu verstehen haben und nicht buchstabengetreu, würde auch Kochide eben sagen, sagt er in seinem Buch, dass es eben nicht ein fundamentalistisches Lesen jedes Buchstaben geht, sondern die Verbindlichkeit des Korans folgt aus seinem Geist, aus dem, was er sozusagen damit sagen will, mit dem, was da drin steht. Drittens, und das ist interessant, das ist eben bisher typisch evangelisch gewesen, eine Selbstbescheidung der Ethik. Im Gegensatz zur katholischen Ethik sagt die evangelische Ethik, nicht alles muss ethisch vereinbart sein. Es gibt sozusagen Freiräume, die ethisch unentschieden sind. Da hält sich die Ethik raus. Und so etwas gibt es offensichtlich auch im Islam. Diese Selbstbescheidung der Ethik folgt übrigens innerchristlich aus dem Vorrang des Evangeliums vor dem Gesetz. Innerhalb der Ethiker der letzten Jahre hat zum Beispiel Wilfried Herle entsprechend argumentiert oder auch Johannes Fischer. Vierte Position, ganz interessant, dass Religionen da sind, um dem Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Und dafür gibt es sogar eine richtig biblische Parallele, wo Jesus sagt, der Mensch ist nicht für den Sabbat da, sondern der Sabbat ist für den Menschen da. Also im Grunde könnte man sagen, das ist ein richtiges Spiegelbild einer christlichen Lesart. Fünfte Position. Solange der Mensch seinen herkömmlichen Denktraditionen und Strukturen verhaftet bleibt, ist er anfällig für Verblendung. Was hat das mit christlicher Parallele zu tun? Das ist eine wichtige reformatorische Einsicht gewesen, dass es keinen neutralen Punkt gibt, von dem aus wir Menschen ethische Entscheidungen treffen. Wir sind also immer schon in bestimmten Situationen, man könnte sagen, wir sind in bestimmten Situationen verfangen, aus denen wir ethische Entscheidungen treffen. Diese Situationen schärfen also unsere Neigung, uns für bestimmte Dinge zu entscheiden. Ein Beispiel, wenn Sie Kinder haben und bringen Ihr Kind in den Kindergarten, dann fahren Sie ziemlich schnell, weil Sie wollen noch schnell zur Uni-Veranstaltung gehen und Sie haben es ziemlich eilig und steigen dann aus dem Auto aus. Und wenn Sie dann die paar Schritte zum Kindergarten gehen, dann ärgern Sie sich über diese schnellen Autofahrer, die gerade hier vor dem Kindergarten so schnell fahren. Was ist passiert? In einem Fall waren Sie Autofahrer. Sie haben sich also in dieser Situation des Autofahrens einer anderen ethischen Neigung untergeordnet, als in dem Moment, wo Sie als Fußgänger eine Verantwortung für Ihr Kind sehen und sich durch die Autos bedroht fühlen. Man sieht also, dass sozusagen unsere ethischen Neigungen, wie wir uns entscheiden, immer situationsabhängig sind. Und das heißt, dass wir letztendlich nie einen neutralen Punkt haben, von dem wir Entscheidungen austreffen. Bei Martin Luther ist das so deutlich ausgedrückt, dass er gesagt hat, letztendlich ist der Mensch ein Reittier, das entweder vom Teufel oder von Gott geritten wird, aber er ist selbst niemals der Reiter. Das heißt also, er ist selbst nie in der Situation, wo er die Entscheidung treffen kann, in welche Richtung er läuft, sondern er kann nur in eine bestimmte Richtung laufen wollen, weil er bereits in einer bestimmten Richtung unterwegs ist. Und das haben wir in diesem Satz auch bei Cochide. Solange der Mensch seinen herkömmlichen Denktraditionen und Strukturen verhaftet bleibt, also eben in dieser Situation eingebunden oder verwickelt ist, dass er da nicht rauskommt und nicht darüber hinwegschauen kann, ist er eben anfällig für Verblendung. Und die sechste Parallele, es gibt gewisse Andeutungen, wonach ethisches Verhalten abhängig ist von Emotionen. Das würde jetzt aus dem fünften Punkt folgen. Der Mensch ist also bestimmten Emotionen ausgesetzt, die ihm widerfahren. Der Mensch hat diese Emotionen nicht gemacht, sondern sie sind ihm überkommen. Und diese Emotionen machen es nun, dass er bestimmte ethische Entscheidungen trifft. Also Religiosität ist in allererster Linie eine emotionale Angelegenheit. Und das spitzt Cochide offenbarungstheologisch zu, zumindest könnte man ihn an dieser Stelle so verstehen. Ich zitiere mal einen Satz, Religiosität beginnt mit der religiösen Erfahrung. Zumindest wenn Cochide das so versteht, dass Menschen religiöse Erfahrungen nicht machen können, sondern dass religiöse Erfahrungen sie überkommen, dann würde das genau diesen emotionalen Bezug der Ethik eben auch herausstellen. Das gibt es in der evangelischen Ethik auch. Sie finden das etwa bei Johannes Fischer, Sie finden das bei Christopher Frey in ihren Grundlegungen. Übrigens Wilfried Herle wollte das abwehren, es ist ihm allerdings nicht ganz gelungen. Meines Erachtens ist seine scheinbar rationalistische Ethik letztendlich doch eine emotivistische Ethik, weil sie reformatorisch ist. Ich komme auf weitere theologische Parallelen zwischen Islam und evangelischer Ethik nachher noch zu sprechen. Aber es sind ja immerhin schon mal stattliche Parallelen zwischen einer evangelischen Ethik und immerhin Cochides Ansatz. Man könnte also fragen, ist seine muslimische Ethik vielleicht gar nichts anderes als eine christliche Ethik? Immerhin hat man ihm das innerhalb des Islam auch vorgeworfen. Er sei ja eigentlich evangelisch. Meine These ist, dass diese Nachbarschaft zwischen Kochide und evangelischer Ethik zumindest nicht voll ausgereift ist. Und dass sie deswegen bei Kochide zu einer Entgegensetzung führt von Individualethik und Sozialethik. Eine evangelische Ethik dagegen hat die Ressourcen, um da Brücken zu bauen zwischen einem individualethischen und sozialethischen Ansatz. Das will ich nun beides kurz demonstrieren. Eine evangelische Ethik ist sich schnell einig mit Kochides Kritik an einer juristischen Engführung von Ethik. Das ist im Grunde der Ausgangspunkt der Reformation gewesen. Kochides Argumentation entspricht hier also der evangelischen Kritik an der Kasuistik, die in der katholischen Kirche vorherrscht, also der Vorstellung, dass sozusagen jeder Fall des Lebens ethisch zu prüfen und auch zu klären ist. Das führt ja innerhalb der evangelischen Ethik dann auch zu einer Gesetzeskritik, also an einer Kritik an der Gesetzlichkeit überhaupt, also eine Kritik daran, dass wir unsere ethischen Entscheidungen nach Gesetzen treffen. Ein Zitat von Kochide: Nicht der juristische Weg bringt uns Menschen in die Gottesgemeinschaft, sondern der ethische und spirituelle. Indem aber Kochide nun damit in diesem Satz das Juristische dem Spirituellen entgegensetzt, verschließt er sich auch vor einer Sozialethik. Das wäre also meine These. Das heißt also, indem er sagt, das sind Gegensätze, das ist im Grunde nicht irgendwie vermischt, sondern das sind wirklich diametrale Gegensätze, kann er dann auch keine Sozialethik finden, weil das Spirituelle im Grunde sich immer nur im Subjekt, also im Individuum, im Einzelnen abspielt und deswegen findet er dann auch keine sozialethischen Konsequenzen daraus. Sozialethik hat es zum Beispiel eben mit der Ethik von Institutionen zu tun. Welche Institutionen sind ethisch gerechtfertigt? Oder es geht auch um die Verlässlichkeit gesellschaftlicher Strukturen. Worauf sollen wir uns verlassen im gesellschaftlichen Miteinander? Und zweifellos spielt da schon auch das Recht eine Schlüsselposition, weil viele Interaktionen innerhalb der Gesellschaft natürlich rechtlich auch geregelt, also juristisch geregelt sind. Wenn man das ablehnt, hat man schon ein Problem mit der Sozialethik. Wie macht das nun die evangelische Ethik? Trotz ihrer Gesetzeskritik. Also wie kann sie sozialethisch sein, obwohl sie auch kritisch gegenüber juristischen Einzelformulierungen oder auch kritisch gegen eine juristische Form der Argumentation ist? War das eine Meldung eben? Okay. Innerevangelisch wird die Brücke gebaut dadurch, dass man sagt, dass das Wort Gottes beides in einem ist. Das Wort Gottes ist immer Gesetz und Evangelium. Es gibt also sozusagen keine Worte Gottes, die nur das eine oder nur das andere wären, sondern jedes Wort Gottes ist immer beides. Wenn Gott sagt, ich liebe dich oder ich liebe euch, dann ist damit immer auch, ist das zunächst mal ein Zuspruch, aber es ist immer auch ein Anspruch. Es ist nämlich der Anspruch der Nähe Gottes, sich auch nicht zu entziehen. Das heißt also, wenn eine Gottesbegegnung stattgefunden hat, die zusprechend und sich der Nähe Gottes eben verdankt, dann geht es auch darum, einen Anspruch geltend zu lassen, der mit dieser Begegnung verbunden ist. Der Zuspruch Gottes wäre also unverbindlich, wenn er nicht auch mit einem Anspruch verbunden wäre. Die evangelische Gesetzeskritik richtet sich darauf, dass die Achtung der Verbindlichkeit nicht garantieren kann, dass der Mensch in seinem Handeln dieser Begegnung auch wirklich entspricht. Also wenn Gott sagt, ich liebe dich und damit ist ein Anspruch verbunden, kann der Mensch sich trotzdem diesem Anspruch entziehen. Und dem kann er sich auch entziehen, wenn es ein Gesetz gibt, du darfst dich Gott nicht entziehen. Das heißt also, Gesetze können sich einerseits auch verselbstständigen, so verselbstständigen, dass man gar nicht mehr merkt, dass sie aus dieser Begegnung der Nähe und des Zuspruches und der Liebe Gottes hervorgegangen sind. Gesetze können allerdings auch oberflächlich eingehalten werden, ohne dass sie eben mit einer bestimmten Lebenshaltung verbunden sind. Also mit der Lebenshaltung, diesen Zuspruch Gottes auch zu achten. Und damit entspricht die evangelische Gesetzeskritik ja schon auch der Kritik Korchides am juristischen Verständnis des Islam. Die evangelische Unterscheidung von Gesetz und Evangelium aber führt immerhin dazu, dass juristische Verbindlichkeiten schon auch mit diesem Zuspruch verbunden sind. Sie sind also nicht völlig entkoppelt. Das hat in der lutherischen Ethik zum Beispiel zur Ausformulierung von sogenannten Schöpfungsordnungen geführt. Also dass man sagt, es gibt bestimmte Ordnungen, die in der Schöpfung mitgegeben sind, weil Gott sich uns Menschen zugewendet hat. Und diese Ordnungen haben wir zu achten. Also zum Beispiel die Ordnung des Staates oder die Ordnung des wirtschaftlichen Zusammenlebens oder auch die Ordnung des intimen Zusammenlebens zwischen Partnern. In der katholischen Moraltheologie hat es zur Achtung des natürlichen Sittengesetzes geführt. In der reformierten Tradition hat es zum Zusammenhang von Christengemeinde und Bürgergemeinde geführt, etwa bei Karl Barth. Oder auch zur staatlichen Kirchenzucht bei Johannes Calvin. Problematisch an der lutherischen und an der katholischen Variante ist, dass sie suggerieren, es gäbe eine Verbindlichkeit vor dem Zuspruch Gottes. Gerade wenn man von Schöpfungsordnungen spricht, tut man so, als wäre die Welt immer schon irgendwie gegeben und es wären sozusagen diese Schöpfungsordnungen einfach gegeben mit der Schöpfung, ohne dass es irgendwie einen Zuspruch gegeben hätte. Um dieses Missverständnis abzuwehren, hat Dietrich Bonhoeffer vorgeschlagen, statt Schöpfungsordnungen von Mandaten zu sprechen, also von Aufträgen. Gerade dadurch, dass ich in einer Gottesbegegnung stehe, bin ich auch beauftragt, mich auf einer bestimmten Weise zu verhalten. Ich bin beauftragt, nach bestimmten Ordnungen mich zu verhalten, also eben Achtsamkeit gegenüber dem Staat, gegenüber dem wirtschaftlichen Zusammenleben, gegenüber der Partnerschaft in intimen Zusammenhängen. Die Mandate werden gerade eben durch den Zuspruch Gottes fundiert. Also es wird hier klar gesagt, dass der Zusammenhang des Anspruches eben sich aus dem Zuspruch ergibt. Ich halte diesen Weg von Dietrich Bonhoeffer für tragfähiger, auch als die reformierte Kirchenzucht, die übrigens so rigoros war, dass der Zuspruchscharakter irgendwann unsichtbar wurde. Zum Beispiel hat Calvin wirklich rigoros durchgesetzt, dass sonntags die Menschen in die Kirche gehen und wer das nicht getan hatte, konnte sogar mit Gefängnis bestraft werden. Da merkt man jetzt nicht mehr so sehr den Zuspruch Gottes, wenn so etwas passiert. Ähnliche Vorzüge wie bei Bonhoeffer sehe ich zum Beispiel in Karl Barths Verhältnissetzung von Christengemeinde und Bürgergemeinde. Der Anspruch ist auch da streng rückbezogen eben auf den befreienden Umgang der Gottesoffenbarung und kann daher auch nicht verselbstständigt werden. Soweit ist die christliche Lösung. Bei Korchide dagegen wird jetzt die Lösung ausschließlich dem Individuum aufgebürdet. Also die Lösung, wie ethische Konflikte zu behandeln sind. Der Koran stellt den Auftrag an den Menschen, sich selbst zu läutern. Dazu mache ich gleich eine Übung, aber ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht an der Stelle erstmal eine 5-minütige Pause machen. So, haben Sie bestimmte Ideen, wie Sie... Herr Nieten hat schon eine Idee, bitte. Warum fehlt der? Herr Nieten, warum fehlt der?
Weil der Mensch sich selbst läutern soll.
Ja, okay.
Weil der Koran einen Auftrag stellt. Das ist ja auch ein Anspruch. Und sich selbst läutern, das hängt ja nur von einem selber ab.
Ja, okay. Da war irgendwo noch eine Meldung. Ja, Frau Perezis. Das heißt, sich von den Sünden selbst zu befreien, im Grunde. Ja, genau. Herr Krombacher.
Der Unterschied ist halt noch die Anthropologie, die dem Ganzen zu formulieren. Demnach wäre der Mensch dazu in der Lage, sich selbst von den Sünden zu befreien, beziehungsweise reinzuhalten. nach evangelischem Verständnis ist er aber eben vergebungsbedürftig als
Okay. Frau Bosse hat er sich noch.
Ja, ich hätte jetzt als Unterschied einfach gesagt, dass wir das, wenn ich hier eben gesagt hätte, dass wir das nicht selbst können, weil Gott das bei den Evangelischen sozusagen übernimmt oder macht.
Ja.
Und der Mensch damit gar nicht die Berechtigung hat, nicht die Befähigung, dass er nicht.
Ja.
Und dass das sozusagen aus evangelischer Perspektive auch gerade dieser Unterschied ist.
Okay. Also Sie verschärfen das nochmal, weil Sie sagen, es geht nicht nur um die Befähigung, die ihm fehlt, sondern auch die Berechtigung.
Ja. Mhm.
Herr Enter, bitte.
Das käme bekannt vor aus evangelisch-evangelikaler Perspektive.
Mhm.
Könnte das heißen, die Bibel stellt an den Auftrag an den Menschen, sich zu bekehren, das Herz Jesus oder wem auch immer zu übergeben und dann entsprechend zu leben und sich daran zu arbeiten.
Mhm.
Also von daher fanden wir da eine relativ nette.
Also, okay, aber Sie haben es auch nochmal begrenzt auf bestimmte Frömmigkeitsbilder innerhalb der evangelischen Kirche. Da müssten wir nochmal kurz was dazu sagen. Ich habe jetzt irgendwie, ja, Herr Haar, bitte.
Ja, aus evangelischer Sicht ist es ja gar nicht der Anspruch, den das Evangelische an den Gläubigen macht, sich selbst zu weiter. Denn es passiert ja durch den Glauben an Jesus und quasi der Glaube an Jesus, also Jesus Christus ist der, der uns ja erläutert und nicht wir selbst. Liegt gar nicht in unserer Kraft, uns selbst zu läutern. Und ich sage viel zu viel Erwartung, die uns dann der Koran aus evangelischer Sicht aufgewirkt, uns selbst zu läutern.
Ja. Die Stimmen sind alle genau in die Richtung, in der ich auch die Antwort geben würde. Der Satz unterstellt nämlich, es gäbe ein Gesetz ohne Evangelium. Das war ja im Grunde auch schon Herrn Netens Meinung. Das heißt also, es wird sozusagen der Anspruch entkoppelt von der Situation der Gottesbegegnung. Und die Situation der Gottesbegegnung ist erstmal eine Zuspruchssituation. Gott wendet sich dir zu. Und dadurch, dass er sich zuwendet, entsteht ein Anspruch. Wenn diese Zuwendung fehlt, gibt es auch keinen Anspruch. Deswegen hat auch Frau Bosse recht, das ist mir aber erst klar geworden, dadurch, dass Sie das jetzt gesagt haben, dass eben auch die Berechtigung zur Läuterung fehlt, weil genau die Kriterien für eine Läuterung fehlen, ohne diese Zuspruchssituation. Ja? Was Herr Enter gesagt hat, ist nicht ganz richtig, weil nämlich die Evangelikalen darauf sagen würden, der Selbstanspruch entsteht überhaupt erst dadurch, dass wir ja eigentlich vom Heiligen Geist schon geläutert worden sind. Also sozusagen, es hat so eine Illuminatio, eine Erleuchtung schon gegeben. Und jetzt haben wir den Auftrag, als Erleuchtete uns auch noch zu läutern. Ja, das ist relativ dicht auch an dem katholischen Bild der katholischen Gnadenlehre, die ja so eine Stufengnadenlehre ist. Sozusagen den Anstoß gibt der Heilige Geist und den Rest machen wir Menschen. Ja, das ist im Grunde im evangelikalen Bild ganz ähnlich. Aber auch da ist die Zuspruchssituation zunächst mal primär. Ne? Institutionelle Regelungen dürfen für Kochide kein Selbstzweck sein. Das stimmt. Aber Institutionen könnten ja nun immerhin mal einen Zweck haben. Also, dass sie keinen Selbstzweck haben, heißt ja nicht, dass sie immerhin einen Zweck haben könnten. Es gibt eine Stelle in seinem Buch, wo beides, das Institutionelle und das Persönliche, in einen Zusammenhang gebracht werden. Aber wie genau der Zusammenhang ist, bleibt da unklar. Kochide spricht hier von einem Wechselspiel zwischen dem Institutionellen und dem Persönlichen. Aber er weist zurück, dass beides sich irgendwie wechselseitig voraussetzen könnte. Dann stellt man natürlich die Frage, wie dieses Wechselspiel eigentlich funktionieren könnte. Kochide zitiert zwei Stellen aus dem Koran, die entweder die institutionelle Verlässlichkeit herausstellen oder die individuelle Selbstveränderung. Also entweder institutionell oder individuell. Aber Kochide kommt zu keinem Schluss, was jetzt hier den Primat hat. Wenn nämlich sowohl das eine als auch das andere die Voraussetzung für das jeweils andere bildet, dann handelt es sich hier eben schon um eine wechselseitige Voraussetzung, die er aber zurückweist. Wechselspiel ja, aber nicht wechselseitige Voraussetzung. Seine beiden Zitate scheinen eher zu bedeuten, dass entweder das eine oder das andere die Voraussetzung für das jeweils zweite bildet. Und das könnte heißen, dass es fallabhängig ist, wie die Richtung verläuft. Also sozusagen, manchmal ist das Institutionelle die Bedingung dafür, dass wir uns individuell läutern können, und manchmal ist die individuelle Läuterung die Bedingung dafür, dass wir bestimmte gerechte Institutionen ausbilden könnten. Dann wäre also die Kritik Kochides an der juristischen Auslegung des Islam, dass man es dort nur so einseitig meint. Es wäre also keine wirkliche Zurückweisung, sondern es wäre nur das Problem, dass es nur so einseitig gesehen wird. Manchmal könnte es ja schon so sein, dass das Juristische das Individuelle bestimmt, aber eben nur manchmal. Und es gibt auch die Umkehrung. Aber eben interessanterweise, und das haben Sie eben auch jetzt in der Übung gesagt, fehlt in beiden Fällen eine direkte Beziehung zu Gott. Seine individualethische Selbstläuterung, man könnte auch tugendethische Selbstläuterung sagen, erfolgt nicht vor Gott, sondern vor sich selbst. Zum anderen hält Kochide, zu Recht zwar, aber theologisch meines Erachtens unzureichend, rechtliche Regelungen für dynamisch. Also es gibt keine festen rechtlichen Regelungen, sondern das Recht ist in seiner Entwicklung. Denn die Frage ist ja, nach welchen Kriterien sich das Recht entwickelt und sich entwickeln sollte. Dafür gibt Kochide aber keine Kriterien an, außer die kulturelle Evolution. Das heißt also, das Recht hat sich eben auf bestimmte Weise entwickelt und deswegen gilt es, weil es sich auf eine bestimmte Weise entwickelt hat. Dazu ein Zitat. Das islamische Recht hat sich sukzessive im Laufe mehrerer Jahrhunderte in verschiedenen islamischen Ländern entwickelt, und zwar nicht ohne Einfluss der vorherrschenden Kulturen und Verwaltungsstrukturen dieser Länder. Zu diesem evolutionären Denken gehört auch die Beachtung der Menschenwürde. Warum gilt eigentlich Menschenwürde? Warum hat der Mensch Menschenwürde? Die Antwort, die wir in Kochides Buch finden, heißt: Die Menschenwürde ist inzwischen selbstverständliche Grundlage geworden, hat sich also so entwickelt. Hier wird die Geltung mit der Genese vermischt, also die Entstehung von bestimmten Ansprüchen wird für eine Begründung bestimmter Ansprüche gehalten, was aber nicht dasselbe ist. Die Achtung der Menschenwürde gilt, weil sich das so entwickelt hat. Ethik entsteht aus, wieder ein Zitat, Erfahrungen, aus denen geschöpft werden soll. Also wir müssen Erfahrungen machen und dann wissen wir, wie sich das Recht eben entwickelt hat. Und da eben Erfahrungen verschieden sind, je nach Kultur, soll eben jede Gesellschaft auch ihre eigenen Ordnungen herstellen. Das ist auch ein Anspruch, der in diesem Buch drinsteht. Erfahrungen sind unterschiedlich, deswegen hat jede Gesellschaft auch das Recht, sich nach ihren eigenen Ordnungen zu entwickeln. Und das ist nun letztendlich eine Ethik des Faktischen, also akzeptiert wird, was der Fall ist. Weil Kochide den Koran nicht juristisch verengen will, wird dann das Juristische auch beliebig. Es muss zwar irgendwelche Ordnungen geben, aber wie diese Ordnungen sind, ergibt sich schon irgendwie. Ich werde noch Kochides ethische Begründung der Menschenwürde ein bisschen weiter beschreiben. Kochide steht schon auf dem Standpunkt, dass die Menschenwürde muslimisch ist. Also die Achtung der Menschenwürde ist muslimisch. Und dazu zitiert er sogar den Koran, Sure 17,70. Wir, damit ist Gott gemeint, haben den Kindern Adams Würde verliehen. Adam heißt Mensch, also wir haben den Kindern des Menschen, also allen Menschenkindern, allen Menschen Würde verliehen. Wenn Sie in der Fußgängerzone einen Koran geschenkt bekommen, dann ist er in der Regel von der Ahmadiyya-Gemeinde. In der Ahmadiyya-Übersetzung klingt dieser Vers ein bisschen anders. Ich zitiere ihn jetzt auch mal. Da ist er übrigens auch in einer anderen Versangabe, 17,71, und da klingt er so. Wir haben doch wahrlich die Kinder Adams geehrt und sie über Land und Meer getragen und sie versorgt mit guten Dingen und sie ausgezeichnet, eine Auszeichnung vor jenen vielen, die wir geschaffen haben. Das ist dieselbe Stelle. Also Kochide zitiert nur diesen kurzen Abschnitt, also nur einen Teil dieses Verses. während ich Ihnen jetzt die komplette Ahmadiyya-Übersetzung mal vorlege, weil ich damit auch eine Übung verbinde. Mir geht es nämlich um die Frage, welche ähnlichen Begriffe würden Sie denn benutzen, um hier Würde zu übersetzen? Also was bedeutet Würde in diesem Vers? Welchen Begriff würden Sie dafür einsetzen? Frau Bosse.
Ausgezeichnet.
Aha, okay. Herr Degen.
Degen,
genau.
Ansehen.
Okay. Mhm. Frau Kraus?
Ja, und geehrt.
Ja, richtig. Also das sind alles richtige Antworten. Und daraus folgen hier eben auch verschiedene Anerkennungszusammenhänge oder beziehungsweise verschiedene Dynamiken von Anerkennung, die auf den Menschenwürdebegriff erstmal so nicht passen. Also ich will Ihnen zeigen, dass das, was hier von Würde ausgesagt wird, nicht das ist, was wir mit Menschenwürde meinen. Warum? Erstens, das, was wir unter Menschenwürde verstehen, ist eine Minimalwürde. Das heißt, wir verlangen, dass der Mensch so behandelt wird, dass er nicht unter einen bestimmten Level des Lebens oder der Lebensqualität fällt. In dem Zitat im Koran allerdings ist eben mit Würde Ehre gemeint, also eine besondere Auszeichnung unter anderen. Das heißt also auch mit anderen Worten, während die Minimalwürde egalisierend ist, da geht es also darum, dass alle Menschen gleich Würde, nämlich Menschenwürde verdienen, nämlich dass sie nicht unter einen bestimmten Level fallen dürfen, bedeutet hier Ehre als Auszeichnung das, wovon sich Menschen unterscheiden. Also gerade nicht egalisierend. Und zweitens, Menschenwürde fordert in erster Linie Achtung von anderen Menschen. Wenn ich Menschenwürde habe, darf ich verlangen, dass andere Menschen mich auf eine bestimmte Weise behandeln. In dem Sure-Zitat dagegen geht es um das Verhältnis des Menschen zu anderen Kreaturen. Nochmal die Auszeichnung, die der Mensch gegenüber allen anderen Kreaturen hat, die wir geschaffen haben. Zudem wird eben diese besondere Würde des Menschen im Verhältnis zu anderen Kulturen von Gott geachtet. Also Gott achtet diese Würde, es geht um das Verhältnis des Menschen zu Gott, während eben die Menschenwürde eine bestimmte Behandlung des Menschen durch Menschen meint. Also Sie sehen, das sind hier unterschiedliche Anerkennungsdynamiken und daraus folgt nach meinem Eindruck, dass sich eben die Menschenwürde aus solchen Versen nicht ableiten lässt. Das ist übrigens keine große Kritik, weil wenn in den Denkschriften der Evangelischen Kirche von Deutschland die Menschenwürde begründet wird, versucht man das immer über die Gottebenbildlichkeit. Und die Gottebenbildlichkeit ist genau dasselbe. Das ist also sozusagen der gleiche Fehler. Man kann aus der Gottebenbildlichkeit nach meinem Eindruck die Menschenwürde auch nicht ableiten. Ja, bitte,
Ender. Also daran zeigt sich meines Erachtens sehr schön, wie der Koran sich auf die christliche bzw. hebräische Bibel auch in diesem Satz also steht ganz eindeutig der erste Schöpfungsbericht.
Genau, das ist der Gedanke der Gottebenbildlichkeit. Richtig, genau. Das hier ist ein Beispiel dafür, wie Kochide sein gesamtes sozialethisches Verfahren durchführt, beziehungsweise eben die blinde Stelle in seinem sozialethischen Verfahren. Er hat nämlich eine Sozialethik des Faktischen. Das zeigt sich etwa an einer Erläuterung, wie die goldene Regel zu konkretisieren ist. Die goldene Regel, die ja auch schon in der Bergpredigt bei Jesus steht, sinngemäß, was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Also sozusagen die Regel der Reziprozität, jemanden anderen so zu behandeln, wie man selber behandelt werden möchte. Ein Zitat dazu von Kochide: Mir geht es hier nicht um diese juristischen Details, die eigentlich Aufgabe der jeweiligen Volkswirtschaft und Finanzsituationen sind, damit eine Gesellschaft gut funktioniert. Die Konkretisierung tugendethischer Prinzipien führt bei Kochide immer zu einer juristischen Verkürzung, wo er immer sagt, darum geht es mir gar nicht. Und wenn er sagt, darum geht es mir gar nicht, hat er da eine blinde Stelle im Hinblick auf Sozialethik. Es muss ein Zwischenglied geben zwischen der Individualethik und dem positiven Recht, also dem juristischen. Und dieses Zwischenglied muss die Sozialethik sein. Das kommt aber bei Cochide nicht im Blick. Er hat nur das Individualethische und das Juristische, wo er sagt, das muss halt irgendwie gemacht werden, aber das interessiert mich nicht. Auch das Recht erfährt dadurch eine funktionalistische Verkürzung. Es ist nur dazu da, damit eine Gesellschaft gut funktioniert, wie er sagt. Da ist aber jetzt die Frage, was heißt denn gut funktionieren? Wann funktioniert dann eine Gesellschaft gut? Und zwar in sozialethischer Hinsicht. Was gut ist, lässt sich ja gerade nicht tugendethisch beschreiben, weil Cochides Tugendbegriff ja allein an der Selbstläuterung interessiert ist, nur an der Läuterung des Einzelnen, nur individualethisch ausgerichtet ist. Was gut ist, lässt sich allerdings auch nicht juristisch beschreiben, weil das ein logischer Zirkelschluss wäre. Das heißt also, man würde das voraussetzen, was man beweisen möchte. Ein Rechtssystem funktioniert gut, wenn es überhaupt funktioniert, weil das einzige Kriterium dafür, was gut ist, dann im Rechtssystem selber liegt. Und dann können Sie natürlich sagen, jedes Rechtssystem funktioniert gut, weil jedes Rechtssystem vorsieht, dass es gut funktioniert. Das kann dann allerdings Cochide nun wieder auch nicht vorwerfen, weil er das auch wieder nicht möchte. Da gibt es ein entsprechendes Zitat, in dem Cochide wieder über die Menschenwürde spricht. Ich zitiere kurz: Eine Gesellschaftsordnung basierend auf Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit, Bewahrung der Menschenwürde und sozialer Verantwortlichkeit ist kein Selbstzweck. Dem stimme ich zu. Das Gute einer Gesellschaftsordnung kann man nicht am Rechtssystem selbst ermessen. Dann aber gerade braucht es eine Sozialethik. Das heißt, wir brauchen ein Kriterium, um zu wissen, wann ein Rechtssystem denn eigentlich gut ist. Und dafür reicht eben die individualethische Enge nicht aus. So wie Cochide hier formuliert, könnte man allerdings auch den Eindruck bekommen, dass die Menschenwürde eigentlich nicht so richtig wichtig wäre. Immanuel Kant hat ja unter Menschenwürde verstanden einen Selbstzweck. Cochide dagegen sagt, eine Gesellschaftsordnung basierend auf Menschenwürde ist kein Selbstzweck. Die Achtung der Menschenwürde dient bei ihm vielmehr dazu, den Weg des Menschen zu Gott zu gehen. Also der Mensch hat nur deswegen Würde, weil er nur auf diese Weise den Weg zu Gott gehen kann. Es ist also sozusagen nicht Selbstzweck, sondern nur ein Mittel zum Zweck. Menschenwürde hätte also so verstanden nur einen instrumentellen Wert und wäre kein Prinzip, sondern höchstens die Ableitung eines religiösen Ziels. Wäre nicht selbstethisch, sondern wäre nur eine religiöse Bedingung. Und dann kann man fragen, ob Menschen anderer Religionen überhaupt Menschenwürde verdienen, wenn die den Weg zu Gott gar nicht gehen. Haben die dann überhaupt Menschenwürde, wenn die Menschenwürde doch nur dazu da ist, damit die Menschen ihren Weg zu Gott finden? Cochide räumt das natürlich ein, dass alle Menschen Menschenwürde haben, aber er hat keine Gründe dafür, weil eben ihm die Sozialethik fehlt. Was bei ihm die Sozialethik ersetzt, ist eine Evolution der Ethik. Also Ethik ist dann ethisch, wenn sie sich entwickelt, wenn sie eine Evolution durchmacht, eine allgemeine Entwicklung. Und diese allgemeine Entwicklung geht über das Individualethische hinaus. Ein Zitat: Die Maximen der islamischen Normlehre sind nicht statisch, sie sind auch nicht gottgegeben, sondern basieren auf den Bemühungen der Gelehrten. Zitat Ende. Das ist ja schon mal ein sehr weitgehender Satz, der auch kritisch mit den Quellen umgeht, dass eben die Gesetze der Scharia nicht gottgegeben sind, dass die auch nicht statisch sind, sondern dass sie sich entwickelt haben und eben nach seinem Anspruch auch weiterentwickeln werden. An dieser Stelle kritisiert Cochide auch die Gelehrten und verlangt eben eine Weiterführung dieser Entwicklung zu mehr Gerechtigkeit, zur Menschenwürde. Welche Legitimität hat allerdings seine Forderung? Wie kann er begründen, dass diese Entwicklung überhaupt richtig ist? Ist sie nur durch seine eigenen gelehrten Bemühungen gerechtfertigt, also durch logische Widerspruchsfreiheit, oder sind zwar nicht die Maximen Gott gegeben, aber immerhin die geschichtliche Normentwicklung. Und das scheint mir so zu sein bei ihm, dass er sagt, legitim ist alles, was diesem Strom der evolutionären Normentwicklung folgt. Dann kann man allerdings fragen, ist denn jede geschichtliche Entwicklung schon eine gottgegebene Entwicklung, also sozusagen eine legitime Entwicklung, oder könnte es auch Entwicklungen geben, die irgendwie auch der Menschenwürde abträglich sind? Also die Entstehung vom islamischen Staat zum Beispiel. Ist das eine Entwicklung, die, die eine Legitimität hat, weil sie eben eine Entwicklung ist? Oder brauchen wir da noch mehr Kriterien? Ich entdecke hier in Cochides Ethikbegründung eine immerhin analoge Figur, wie sie auch in der evangelischen Ethik vorkommt, nämlich zwischen den ethischen Quellen und der eigenen Urteilskraft hin und her zu switchen. Also das, was man hermeneutischen Zirkel nennt, dass man einmal eine religiöse Quelle hat, christlich die Bibel, jüdisch Talmud oder das Alte Testament und eben im Katholizismus Schrift und Tradition auf der einen Seite und auf der anderen Seite evangelische Freiheit. Es gibt also einen hermeneutischen Zirkel, wie man Texte, die man hat, die verbindlich sind, auslegt. Und die Auslegung wirkt natürlich wieder darauf ein, wie man diese Texte versteht und welche Autorität sie wieder auf unsere Interpretation ausüben. Das ist sozusagen der hermeneutische Zirkel. Cochide zeigt auch so etwas, deutet auch an, dass es für ihn so etwas gibt wie einen hermeneutischen Zirkel, auch wenn er das eher implizit tut oder eben auch so, dass man es erst so ein bisschen rauskitzeln muss aus seinem Buch. Er schreibt einerseits, die Dynamik der Scharia bedeutet keineswegs Beliebigkeit. Scharia steht für allgemeine Prinzipien, deren Gültigkeit kontextunabhängig bleiben muss. Das ist ja nochmal was anderes als das, was wir eben gehört haben, wo die Scharia eben nichts Gottgegebenes und nichts Statisches ist. Hier wird schon gesagt, hier gibt es feste Prinzipien, die in der Scharia drinstehen. Andererseits betont Cochide immer die Autonomie des Einzelnen. Die Autonomie des Einzelnen folgt ja aus seinem individualethischen Ansatz, sich selbst läutern zu können, und eben auch aus seiner Autoritätenkritik. Das heißt, hier haben wir eben wieder dieses Wechselspiel zwischen Text, Auslegung und menschlicher Erfahrung. Als notwendige Voraussetzung dieses Wechselspiels gilt an erster Stelle der freie menschliche Geist. Die menschliche Freiheit besteht in der eigenen Möglichkeit zur freiwilligen Selbstbindung an Gott. Also wieder das, ich kann mich selbst läutern. Wenn der Mensch das macht, wenn er sich selbst läutern kann, dann beginnt dieser Prozess der Normentwicklung, in der die Genese ethischer Normen mit ihrer Geltung dann zusammenfällt. Und das schließt dann ein, dass es eine Vielfalt an ethischen Ordnungen geben muss. Auf sozialethischer Ebene lässt sich also nicht entscheiden, welche Ordnung legitim ist, sondern allein der Entwicklungsprozess zur Ordnung ist diese Entscheidung. Und die kann eben kulturell sich unterscheiden. Das Recht ist also nur dann gut, wenn es Spiegel dieses Entwicklungsprozesses ist. Cochide also beantwortet das Problem, welche ethische Normen aus den muslimischen Quellen gewonnen werden können, durch einen hermeneutischen Prozess, der mit der individuellen Entscheidung beginnt, ich möchte mich an Gott binden, und dann entsteht eben dieser Prozess der Normentwicklung. Allerdings immunisiert Cochide die Ordnungen muslimischer Staaten damit vor der westlichen Kritik an menschenverachtenden Strafen oder an der Diskriminierung von Frauen. Wenn also in Saudi-Arabien ein Raif Badawi zu 1000 Peitschenhieben verurteilt wird, dann muss der Westen dazu schweigen, weil eben das in Saudi-Arabien genau die Normentwicklung gewesen ist, die dazu geführt hat, dass das eine legitime Strafe ist. Weitgehend historisiert er diese Praktiken. Frauen müssen eben das Kopftuch tragen, weil sich das in bestimmten historischen Situationen so entwickelt hat. Wenn Sie also genau diese Frage, warum müssen Frauen das Kopftuch tragen, in seinem Buch lesen wollen und wissen wollen, warum das so ist, dann erzählt er immer Geschichten. Er erzählt, wie das damals so war. Das kann man machen, dann weiß man, aha, damals war das so. Ja? Aber das erklärt nicht, warum wir es heute auch noch so machen müssen. Oder wieder machen müssen oder eben auch hier machen müssen. Aus evangelischer Perspektive könnte man eben zudem zurückfragen, ob es diesen Anfangspunkt überhaupt gibt, der überhaupt zu dieser Normentwicklung beiträgt. Also diese Selbstbindung überhaupt erst einzugehen. Kann der Mensch sich frei entscheiden? Und da hatten Sie ja entsprechende Vorschläge auch gemacht. Kann man sich überhaupt frei entscheiden, sich an Gott zu binden? Ist es nicht vielmehr so, dass bereits die Entscheidung, ich möchte mich an Gott binden, auf einer Entwicklung beruht, die der Mensch eben nicht selbst herbeigeführt hat? Cochites Konzept, dass Gott mit einem bereits freien Menschen in Dialog tritt, beruht demgegenüber auf einem humanistischen Ideal, wonach der Mensch von Natur aus frei ist, also frei geboren ist. Und da kann man als evangelischer Christ fragen, ob das wirklich so ist. Evangelisch also würde man entgegensetzen, dass bereits die Entscheidung, ich möchte mich an Gott binden, in einer Entwicklung steht, die eben nicht der Mensch entschieden hat, sondern die von Gott ausgeht. Der Mensch bindet sich deswegen freiwillig an Gott, weil Gott ihn bereits zu dieser Freiheit befreit hat. Der Mensch ist also gerade nicht von Natur aus frei, sondern aus Gnade. Nun will ich Cochide nicht darin kritisieren, dass er keine evangelische Position hat, das ist ja langweilig. Der Punkt, worauf es mir allerdings ankommt, ist die Entscheidung, in einen ethischen Entwicklungsprozess einzutreten, bereits ein Element dieses Prozesses oder steht diese Entscheidung noch außerhalb dieses Prozesses? Das ist also eine Übung, die ich Ihnen jetzt zumute. Ist die Entscheidung, in einen ethischen Entwicklungsprozess einzutreten, bereits ein Element dieses Prozesses oder steht er außerhalb dieses Prozesses? Was wäre, wenn er draußen steht? Wir machen beide Alternativen durch. Ja, bitte. Sagen Sie Ihren Namen, bitte.
Kindler.
Frau Kindler.
Ist der Mensch jetzt aus muslimischer Sicht, aus Gnade Gottes frei, oder war das unsere evangelische?
Das ist evangelische Position. Also nach Cochides Position, ich stelle Ihnen jetzt erstmal nur Cochides Position, aus Cochides Position ist der Mensch von Natur aus frei. Der Mensch kann sich selbst läutern. Er ist also sozusagen, er befindet sich auf einer neutralen Position, wo er sagen kann, will ich zu Gott gehören oder will ich dazu nicht gehören? Das kann ich schwer sagen. Das ist sicher abhängig von der jeweiligen Schule. Also man kann... Das ist sicher abhängig von der jeweiligen Schule. Man kann ja gerade sagen, der Gehorsam gegenüber der Tradition Mohammeds ist ja letztendlich eine Bindung an die Gottesoffenbarung, weil Mohammed ja die Gottesoffenbarung empfangen hat. Ja, ja, und da ist ja gar nichts frei.
Deswegen, na? Wusste ich jetzt gerade nicht,
genau,
dass es jetzt hier
genau
ist, aber
es geht mir jetzt darum, Cochide darzustellen im Verhältnis, also weil er ja im Grunde auch diesen Gesetzesgehorsam, diese Strenge im Islam brechen möchte. Ne? Und dazu entwickelt er eben diese Vorstellung vom neuralgischen Punkt, in dem der Mensch eine neutrale Position hat, um zu entscheiden, will ich mich an Gott binden oder nicht. Ne? Genau. Und da wäre jetzt eben die Frage, was wäre, wenn die Entscheidung, will ich mich an Gott binden oder nicht, nicht selbst zu diesem Entwicklungsstrom gehören würde? Was wäre dann der Fall? Brauchen Sie eine Diskussion, dann bitte versuchen Sie sich mal mit Ihren Partnern zu einigen. Wenn die Frage unklar ist, bitte ich nochmal um Handzeichen, dann würde ich es nochmal erläutern. Ansonsten gehe ich da. Frau Bosse, bitte.
Ich verstehe es nicht.
Die Frage ist nicht klar.
Ja.
Mhm. So. Also ich hatte gesagt, wo ist sozusagen die Brücke oder was ersetzt sozusagen die Sozialethik bei Cochide? Ja, er hat im Grunde nur auf der einen Seite die Individualethik und dann hat er das Juristische. Das Juristische interessiert ihn nicht, da sagt er eben, das ist halt so, wie es ist, aber es braucht uns nicht so richtig interessieren. Was mich interessiert, ist die individualethische Entscheidung. Ich möchte mich an Gott binden und möchte eben gottgefällig leben. So. Was er allerdings als Verbindungsstück hat, um dann doch zum Juristischen zu kommen, ist nach meinem Eindruck die Idee einer Evolution. Das heißt also, das Recht ist dann legitim, wenn es einer bestimmten kulturellen Evolution folgt. Dann kann man natürlich fragen, ist so etwas wie die Entstehung des islamischen Staats, ist das auch so eine legitime Entwicklung? Ja? So ein Kalifat, in dem Menschen abgeschlachtet werden, ist das dann muslimisch? Ja? Also brauchen wir ein Kriterium, zu sagen, welche Entwicklung denn zum richtigen Recht führt. Und mein Verdacht ist eben, dass es sich um eine Entwicklung handeln muss, die eben mit der individualethischen Entscheidung, ich möchte mich an Gott binden, beginnt. Und meine Frage ist jetzt, ob diese Entscheidung, ich möchte mich an Gott binden, selbst bereits ein Teil dieses Entwicklungsprozesses ist oder ob sie vor diesem Entwicklungsprozess vorgenommen wird. Das hat nämlich Auswirkungen auf die Frage, welche Ethik dahinter steht. Ja? Und das möchte ich jetzt zeigen. Ist das jetzt deutlich? Ist es auch Ihnen deutlich? Ja? Und da will ich jetzt beide Alternativen untersuchen. Wie ist das, wenn diese Entscheidung draußen steht? Und wie wäre das, wenn diese Entscheidung selbst schon in diesem Prozess drin wäre? Ja? Er, ja, es müsste sie heißen hier. Also genau, das hier müsste sie heißen. Die Entscheidung, steht die Entscheidung außerhalb dieses Prozesses? Kann ich jetzt nicht korrigieren, sonst sehen Sie schon meine Lösung. Nochmal, Frau Bosse.
Ja, muss man denn dann automatisch an diesem Prozess teilnehmen, wenn man jetzt, also wenn man sich dazu entscheidet, sich an Gott zu binden und ich jetzt mal sage, ich stehe davor, muss dann jeder, der sich dafür entscheidet, sich an Gott zu binden, diese Richtung nehmen?
Ja, dann beginnt sozusagen diese Evolution der Normentwicklung, die dann zu bestimmten... Na, wir gehen jetzt erstmal davon aus, Sie entscheiden sich dafür, sich an Gott zu binden. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Sie können sich auch dagegen, aber dann, es geht ja jetzt darum, wir haben jetzt diese individualethische Entscheidung getroffen, wir wollen uns an Gott binden und damit beginnt jetzt diese Normentwicklung zu einem guten Recht, zu einem richtigen Rechtssystem, zu einem legitimen Rechtssystem. Ja? Und Herr Hall, ist das schon eine Antwort oder noch eine Frage? Schon eine Antwort. Ich würde Ihnen gerne Gelegenheit geben, in der Gruppe kurz zu diskutieren. Ja? Diskutieren Sie auch ruhig die andere Variante. Was ist, wenn diese Entscheidung bereits in diesem Strom drinsteht?
Also, nochmal.
Bitte. Die Entscheidung, ja, heißt die Entscheidung. Entschuldigung, typischer Fehler. Bitte? Ja, eben, genau. Es gibt kein drittes. Es geht nur entweder oder. Wer macht mal einen Vorschlag, wo Sie gerade stehen in Ihren Gedanken? Bitte. Herr Krombacher.
Also ich denke, es würde sich dann die Frage aufdrängen, woher meine Entscheidung überhaupt kommt. Also wenn es praktisch der Anfang dessen ist, dann stellt sich die Frage, was motiviert mich zu der Entscheidung? Und wäre das dann nicht dann immer ein Indiz dessen, dass es eine externe Größe ist, woraufhin es keine individualethische Entscheidung mehr wäre, sondern im Grunde genommen dann schon sozialethisch?
Aha, okay. Haben Sie damit schon beide Fragen beantwortet? Okay, ob Sie schon drin sind oder draußen, das entscheiden Sie. Frau Botze, bitte.
Wenn ich mich jetzt entschieden habe, an Gott zu glauben, und mich an ihn zu binden und dann draußen stehe, habe ich mir dann gedacht, dass dieser Entwicklungsprozess für mich ja noch gar nicht angelaufen ist.
Ja.
Dass ich diesen bisherigen Prozess gar nicht mitgemacht habe. Im Gegensatz zu dem, wenn ich mittendrin stehe, dass ich dann sozusagen noch das mitbekomme, was in dieser Historisierung schon passiert ist.
Klang auch für mich schon so, als ob Sie im Grunde schon beide Alternativen diskutiert haben. Herr Hahl, bitte.
Ja, ich würde jetzt einmal vorstellen, wenn ich mich entscheiden würde, in so einen Entwicklungsprozess einzutreten, würde ich jetzt in ein islamisches Land gehen, wo ich noch keinen irgendwie Kontakt zu habe und dort mich eben sage, okay, ich schließe mich jetzt dem Glauben an Allah an. Und will jetzt dort auch in dem ethischen Entscheidungsprozess mitwirken. Dann ist es ja, dass ich von außen komme, also dass die Entscheidung außerhalb stattgefunden hat. Wenn ich jetzt hier in einem christlichen Land bin und christliche Vorfahren habe, aber mich noch nie so wirklich zum Christentum bekannt habe, aber trotzdem irgendwie in einer Ethik des Christentums stehe, weil die Umwelt halt einfach so gegeben ist und ich sage, okay, ich möchte jetzt an Gott auch glauben, dann glaube ich, dass das innerhalb ist.
Okay. Ich löse es nächsten Donnerstag auf. Bis dahin. Tschüss. Oh, wollen Sie es hören? Okay, gut. Ich löse es auf.
Nein, 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 bitte erst.
Nächste Woche? Ach stimmt, nächste Woche ist Himmelfahrt. Haben wir es vergessen? Also wollen wir es machen, ja? Gut. Okay. Wenn er draußen steht, das habe ich jetzt bei Herrn Krombacher und bei Frau Botze so sinngemäß gehört, dann ist es ja keine ethische Entscheidung, weil die Ethik ja überhaupt erst mit der Normentwicklung beginnt. Also mit dem Prozess der Normentwicklung. Wenn ich aber draußen stehe, gar nicht in diesem Prozess drin bin, dann war diese Entscheidung keine ethische Entscheidung. Sie muss also eine ethische Entscheidung sein, dadurch, dass ich bereits drin bin. Und wenn ich aber drin stehe, dann habe ich die Freiheit ja gar nicht gehabt, hineinzugehen, weil ich ja bereits drin gewesen bin. Also der Mensch hat sich eben nicht dazu entschieden, hineinzugehen, sondern er ist immer schon drin gewesen. Und zwar entweder dadurch, dass Gott ihn dazu befreit hat, dass er da schon immer drin ist, oder eben, dass eine Entwicklung immer schon stattgefunden hat, die ihn dazu gebracht hat, in dieser Entwicklung zu sein. Das ist die Pointe. So, bis in 2 Wochen. Nein, es ist nicht beeilt.